SWR 2 Tandem
mit Martina Kögel. Hallo. Und wir gehen heute zusammen raus in die Natur, in den Wald genauer gesagt. Dabei lassen wir uns an die Hand nehmen von meinem Gast. Bei mir im Studio ist der Waldkenner, Waldenthusiast und Leiter des Forstamts Baden-Baden, Thomas Haug. Willkommen in SWR 2 Tandem.
Ja, hallo Frau Kögel.
Jetzt ist es kurz nach 19 Uhr abends, mitten im November. Draußen ist es schon zappenduster. Wir Durchschnittswanderer und Waldspazierer sitzen längst auf dem Sofa, aber Sie als Förster, Sie waren sicher schon zu jeder Zeit und Unzeit im Wald unterwegs. Verraten Sie uns, was ist jetzt gerade im Wald noch los?
Also jetzt ist ganz viel im Wald los. Die Menschen sind alle weg und die Tiere erwachen sozusagen. Viele werden ja erst nachts so richtig munter. Man hört jetzt den Waldkauz, verschiedene Eulen, vielleicht mal ein Wildschwein grunzen oder Rehe schrecken. Also der Wald ist ganz, ganz spannend in der Dunkelheit.
Wie oft sind Sie denn abends im Wald unterwegs?
Also eigentlich relativ häufig, schon ein paar Mal in der Woche bin ich auch nachts oder abends eben draußen.
Und was machen Sie dann da? Vor allem beobachten oder gibt es da auch was zu regeln?
Also beobachten natürlich, und dann ist es so, dass zu dem Forstberuf auch die Jagd einfach dazugehört. Und da bin ich draußen und gerade kümmern wir uns viel um Wildschweine. Wir haben einfach sehr viele Wildschweine, aber auch Rehe. Also insofern bin ich viel unterwegs.
Herr Haug, in der Corona-Zeit mit Ihren Abstandsregeln und jetzt dem zweiten Lockdown, Lockdown-Light, fallen viele Freizeitaktivitäten weg. Haben Sie das gemerkt? Sind in den vergangenen Monaten mehr Menschen in den Wald gekommen?
Ja, das haben wir total gemerkt. So viele Menschen waren eigentlich gefühlt noch nie im Wald wie in diesem Jahr. Und wenn das Wetter schön ist, dann sind es geradezu Heerscharen, die sich durch den Wald bewegen. Finde ich übrigens auch ganz toll, weil man kann sich da frei bewegen und ein Waldspaziergang ist gesundheitsfördernd, toll. Man kann den Abstand schön einhalten. Also eigentlich eine schöne Sache.
Also auch Sie als Förster freuen sich darüber, wenn die Menschen in den Wald kommen?
Ja, natürlich freue ich mich darüber. Ich würde mich noch mehr freuen, wenn die Menschen dann zum Beispiel auch ihren Müll wieder mitnehmen würden, zum Beispiel irgendwelche Masken, die dann rumliegen oder Sonstiges. Das wäre natürlich noch besser, dass sie da ein bisschen drauf achten.
Was machen die Menschen denn im Wald? Nach wie vor vor allem Wandern, Mountainbiken oder ist es inzwischen vielfältiger geworden?
Also es ist viel noch Spazierengehen und Wandern. Das Fahrradfahren wird mehr durch die E-Bikes. Also man findet jetzt Fahrradfahrer an Orten, wo sie früher nie hingekommen sind.
Thomas Haug, seit knapp 20 Jahren arbeiten Sie im Stadtwald von Baden-Baden. Seit 15 Jahren sind Sie der Oberförster. 7.500 Hektar Wald umfasst dieses Gebiet. Es erstreckt sich von der Rheinebene bis hoch auf 1.000 Meter. Es gibt ja tatsächlich ein paar Tausender im Nordschwarzwald. Was ist das Typische an diesem Wald? Also was macht ihn zum charakteristischen Schwarzwaldwald?
Also das Typische ist natürlich dann die Tanne, wenn Sie das so ansprechen. Im Schwarzwald ist die Charakterbaumart einfach die Tanne, die auch früher hier schon wuchs. Tannenbuchenwald.
Und die Tannen sieht man schon auch noch im Schwarzwald?
Die Tannen sehen Sie. Man muss ein bisschen den Blick dafür haben. Ich glaube, wenn Sie jetzt einfach so in den Wald laufen und sich vorher noch nicht mit beschäftigt haben, dann sieht eine Tanne aus wie eine Fichte oder wie eine Douglasie. Ich als Förster erkenne natürlich sofort, das ist eine Tanne.
Und zwar woran?
Ja gut, einmal ein bisschen an der Farbe, an der Form, wie die Krone aussieht. Von Ferne sieht die Tanne sehr dunkel aus, richtig schwarz geradezu. Und wenn man genau hinguckt, unter den Nadeln sind so weiße Linien, das macht die Tanne aus. Und die Zapfen schauen nach oben und nicht nach unten.
Das ist so der Hauptunterschied für den Laien, oder?
Genau.
Lassen Sie uns zusammen in Gedanken eine kleine Tour machen. Nehmen wir an, wir haben einen ganzen Nachmittag lang Zeit. Wo würden wir zusammen langwandern und was sehen wir dabei?
Naja, wir sind ja jetzt hier im Studio schon sehr nahe am Stadtwald. Wir fahren gar nicht mit dem Auto. Umweltfreundlich, wie wir sind, laufen wir einfach los. Und als erstes Ziel wäre hier ein wunderschöner Aussichtspunkt, ist die Batschari-Hütte. Mhm. Eine alte Waldhütte mit Blick über die ganze Stadt, und da sieht man eigentlich auch toll, wie so der Wald und die Stadt eigentlich zusammenfließt hier in Baden-Baden.
Und auf dieser Tour, welche Baumarten begegnen uns da?
Ja, das ist das Schöne eigentlich hier am Stadtwald Baden-Baden, dass wir so wahnsinnig viele verschiedene Baumarten haben. Also wir haben weit über 20 verschiedene Baumarten auf den Flächen, von Ahorn, Buche, Eiche, die Tanne haben wir schon angesprochen, Kiefer, Lärche. Also eigentlich so das ganze Spektrum an Baumarten, die es auch in Deutschland gibt.
Haben Sie eigentlich einen Lieblingsbaum oder verbietet sich sowas als Förster?
Naja, das hat man natürlich schon ein bisschen. Ich finde, vielleicht ein bisschen nach Jahreszeiten unterteilt, die Birke wunderschön im Frühling mit ihrem frischen grünen Laub. Und dann ist natürlich ja auch die Buche und die Tanne. Als Nadelbaum ist es die Tanne schon, die mir am besten gefällt.
Der Schwarzwald war jahrhundertelang ein Wald mit ganz besonders vielen Tannen. Von diesem Charakter, von den dunklen Tannen, da hat er ja auch seinen Namen und wir haben sie auch gerade schon angesprochen. Die sind aber schon rarer geworden. Mit den Ursachen beschäftigen wir uns später noch ein bisschen. Kommen wir auf dieser Tour, die wir jetzt gerade zusammen machen, kommen wir da auch an Tannen vorbei? Und wenn ja, wie alt sind die?
Ja, da kommen wir an Tannen vorbei, sogar an einem sehr interessanten Waldgebiet, gleich hinter dieser besagten Hütte, von der ich erzählt habe.
Batschari-Hütte,
genau. Dort ist ein Waldbestand, den wir auch nicht mehr nutzen, den wir komplett in Ruhe lassen. Und da stehen alte Tannen, die sind bestimmt schon 150, 160 Jahre alt. Einige von denen sterben schon, junge Tannen kommen von unten. Also ein ganz tolles Waldbild.
Und das ist dann sozusagen ein Fleckchen Wald, mit dem Sie zufrieden sind? Also Sie haben jetzt gesagt, die Tannen sterben, da läuten bei mir gleich schon die Alarmglocken, aber es kommen auch neue nach.
Es kommen auch neue nach und natürlich merken wir diese, jetzt eigentlich schon der dritte Dürresommer in Folge, das merken wir auch bei der Tanne, das merken wir bei jeder Baumart. Es hängt immer davon ab vom Standort, also wenn Sie in die Rheinebene schauen, wo wir Kies- und Sandböden haben, das weiß ja jeder schon, da ist wenig Wasser und wenn es regnet, fließt es durch, da geht es den Bäumen sehr schlecht. Oder auch auf Felsstandorten, wo der Boden tiefgründiger ist, sieht es eigentlich bei uns noch gut aus.
Mit den Dürrefolgen beschäftigen wir uns natürlich auch noch näher später mit. Nochmal zurück zu unserer Tour, Batschari-Hütte. Wir schauen über die Stadt. Sehen wir auch Tiere?
Gut, jetzt gehe ich mal davon aus, dass wir tagsüber laufen, damit wir Bäume sehen. Da sehen wir natürlich jetzt nicht Tiere im Sinne von Wildschweinen oder Rehen. Sehr unwahrscheinlich, die verstecken sich da, aber wir werden viele verschiedene Vögel sehen, den Schwarzspecht sicherlich als toller Vogel, Eichhörnchen. Also man sieht eigentlich immer Tiere, wenn man in den Stadtwald geht.
Wenn man genau genug guckt.
Genau.
Wie ist eigentlich das Gleichgewicht zwischen Tier- und Pflanzenwelt in Ihrem Wald?
Also das ist eigentlich, würde ich sagen, sehr ausgeglichen. Ihre Frage geht wahrscheinlich auch in die Richtung, welche Auswirkungen haben Tiere im Wald. Und da fällt mir natürlich klar das Rehwild ein, also die Rehe. Und das ist eigentlich so das zweite Problem, finde ich, was wir haben im Wald. Neben dem Klimawandel sind teilweise überhöhte Wildbestände, so nennt man das. Also wenn man einfach zu viele Rehe hat für den Wald und dann fressen die auch junge Bäume, die von selber hochwachsen sollen, einfach auf.
Also für die Jäger gibt es hier genug zu tun im Nordschwarzwald?
Es gibt genug zu tun, nicht nur bei uns, eigentlich in ganz Deutschland. Man kann es europaweit sehen. Also da ist wirklich Handlungsbedarf.
Gibt es eigentlich schon einen Wolf im Nordschwarzwald?
Ja, wir haben immer wieder einen Wolf und sogar auch hier im Stadtwald Baden-Baden kommt da immer mal wieder vorbei. Weiß nicht, man hat es vielleicht mitbekommen, wurden ja auch Schafe gerissen, wenn ich jetzt an Bad Wildbad denke oder so, also gab es auch schon Probleme. Im Moment haben wir eigentlich einen Wolf und von dem weiß man auch, dass er hier ist, ein männlicher Wolf, ein junger Wolf, einjährig.
Und der war bisher einigermaßen zurückhaltend?
Also bei uns hier in Baden-Baden sehr zurückhaltend. Wie gesagt, gibt andere Bereiche, da gab es eben schon Schafe, die der gefressen hat, aber hier in Baden-Baden kein Problem.
Sein Arbeitsplatz riecht nach Tannengrün und Moos. Er kümmert sich um Wildgehege, um Aufforstung, um Kastaniensammel und vieles, vieles mehr. Natürlich sitzt er als Forstamtsleiter von Baden-Baden, aber auch im Büro. Trotzdem schaffen Sie es tatsächlich jeden Tag in den Wald beruflich?
Also das schaffe ich eigentlich schon. Was mir da ungemein hilft, sind meine beiden Hunde, die ich habe. Die wollen einfach raus und zwar morgens, mittags und abends. Und das verbinde ich dann immer damit, mir irgendwas anzuschauen.
Woher kommt Ihre Leidenschaft für den Wald? Sind Sie da familiär vorbelastet?
Es kommt vielleicht von zwei Dingen. Einmal eine gewisse Vorbelastung, dass mein Großvater und mein Vater auf die Jagd gegangen sind. Und da bin ich schon als kleiner Junge mit. Und dann eigentlich fast noch bedeutender, glaube ich, war ich früher sehr intensiv bei Pfadfindern. Und wir waren draußen mindestens einmal im Monat draußen im Wald illegal übernachtet. Also genau die Leute, wo ich heute immer so drauf gucke.
Sie haben natürlich Ihren Müll mitgenommen damals, oder?
Ja, klar. Nee, das haben wir wirklich gemacht. Es wurde immer gesagt, das muss nachher so aussehen, als wären wir nicht da gewesen. Und das hat mich natürlich schon sehr, sehr stark geprägt, dieses Draußensein in der Natur.
War für Sie dann irgendwie schon immer klar, ich werde Förster, oder wie kam das dazu?
Also ich wollte immer was mit Natur machen. Das mit dem Förster kam eigentlich relativ spontan, weil ich zuerst gedacht habe, ach, das ist eine brotlose Kunst. Als ich das studiert habe, waren die Berufsaussichten wahnsinnig schlecht. Und dann habe ich studiert, einen Studiengang Meliorationswesen hieß der. Also ist im Prinzip so Bauingenieur mit so ein bisschen Naturtouch. Nach einem Monat war mir klar, das ist nichts. Und dann habe ich eigentlich
zu viel Beton.
Genau, und dann gedacht, so, jetzt mache ich doch Forst. Und das war die richtige Entscheidung.
Sie sind inzwischen Waldfachmann, studiert und reich an Berufserfahrung. Worin besteht für Sie die Faszination, vielleicht sogar der Zauber des Waldes? Oder ist der Wald für Sie inzwischen vor allem Aufgabe? Und wenn Sie durchlaufen, dann schreiben Sie im Kopf eine To-Do-Liste.
Nee, es ist eigentlich wirklich immer noch so, dass ich mich echt freue und auch also mal emotional berührt bin, wenn ich durch den Wald laufe. Es ist toll. Also ich sehe den Wald an sich und die Emotionen, die er auslöst. Es ist nicht so, dass ich jetzt nur sehe, oh, da muss was gemacht werden oder dort. Das passiert natürlich auch, klar.
Sie haben an der TU Dresden dann Forstwissenschaften studiert. Nach dem Studium haben Sie 2 Jahre in Chile gearbeitet. Was haben Sie da genau gemacht?
Also da war ich in einem sehr, sehr großen privaten Forstbetrieb, der sich, das ist typisch in Chile oder in Südamerika, in vielen außereuropäischen Ländern eigentlich, dass man dort eher eine Plantagenforstwirtschaft hat. Also wurden Kiefern gepflanzt und Eukalypten, die dann nach 20, 30 Jahren auch schon geerntet werden können. Das sind natürlich ganz andere Zeiträume wie hier in Deutschland. Also es geht mehr so in die landwirtschaftliche Richtung schon.
Also da geht es um die Holzwirtschaft, um Produktionsgrundstoffe sozusagen.
Genau, da geht es rein um Holzproduktion.
Hat das auch Spaß gemacht?
Also das hat natürlich Spaß gemacht. Es war kurz nach dem Studium, ganz anderes Land. Ich konnte die Sprache nicht und habe die dann dort lernen müssen, weil niemand etwas anderes sprach als Spanisch. Das hat schon irre viel Spaß gemacht. Im Nachhinein muss ich jetzt sagen, klar, diese sehr einseitige Plantagenwirtschaft ist nicht mein Ding eigentlich. Aber in dem Moment war toll, tolle Zeit.
Haben Sie da was gelernt, was Ihnen jetzt für Ihre Arbeit als Förster in Deutschland noch nützt?
Ja, natürlich. Einmal das Zurechtkommen mit ungewohnten Situationen, das habe ich eigentlich täglich, Umgang mit Menschen, mal ins kalte Wasser geworfen zu werden, was ganz Neues anfangen, weil dieser Forstberuf ist wahnsinnig vielschichtig. Ja. Ich habe mit allen möglichen Themen zu tun, die auf den ersten Blick vielleicht gar nichts mit Wald an sich zu tun haben, und ich habe wahnsinnig viel mit Menschen zu tun.
Und was sind denn jetzt auf den Wald bezogen Ihre Hauptaufgaben im Forstamt Baden-Baden?
Ja, das ist natürlich sehr viel Kommunikation. Ich meine, das ist eine Betriebsleitung. Ich habe um die 50 Mitarbeiter. Personalführung, sowas spielt da natürlich auch eine große Rolle. Aber auch Bürger, die kommen und die wollen jenes und wollen das. Oder auch viel politische Arbeit. Da wir ja wirklich ein großer Waldbesitzer sind, arbeite ich auch in einigen ja, politischen Gremien mit.
Sie haben es gerade angedeutet. Das Besondere am Baden-Badener Stadtwald sind ja unter anderem die Besitzverhältnisse. Also es ist ein Wald, der Stadt gehört. Welche Auswirkungen hat das auf Ihre Arbeit?
Ja, das hat tolle Auswirkungen. Ja, ich habe einen sehr, sehr direkten Draht zum Waldbesitzer. Jeder Bürger ist Waldbesitzer. Und dann natürlich, klar, wir haben das gewählte Gremium, den Stadtrat, die Stadträte, die sich dann auch direkt bei mir melden, wenn es um irgendwelche Dinge geht. Und dann ja, kommt noch ein Bürgermeister, Oberbürgermeisterin. Es sind wahnsinnig flache Hierarchien mit einem direkten Draht zum Eigentümer. Und das macht die Arbeit ja anspruchsvoll, aber auch sehr, sehr schön.
Haben Sie die Aufgabe, mit dem Wald Profit zu erzielen?
Also wir haben hier im Stadtwald Baden-Baden eine Eigentümerzielsetzung, die auch immer wieder erneuert wird. Das legt der Stadtrat hier fest. Und die heißt ganz klar, dass die Schutzfunktion des Waldes, also Naturschutz, Wasserschutz und auch die sogenannte Erholungsfunktion, also man geht raus, Wanderwege, Mountainbikewege, sowas, vor dieser Holzproduktion stehen.
Und ein Teil des Stadtwaldes, der gehört zum Nationalpark Nordschwarzwald. Warum war Ihnen das ein besonderes Anliegen?
Ja, also das war mir wirklich ein Anliegen und ich bin auch ein bisschen stolz drauf, dass wir einen Stadtwald im Nationalpark haben. Übrigens als einzige Gemeinde. Ich finde es ein tolles Objekt, wo man beobachten kann, wie geht denn die Natur mit dem Wald um, gerade im Hinblick auf den Klimawandel, wenn der Mensch nicht eingreift. Welche Mechanismen laufen da ab? Wie reagiert die Natur darauf?
Die Stadt ist der größte kommunale Waldbesitzer in Baden-Württemberg. 7.500 Hektar Fläche umfasst das Waldgebiet im Nordschwarzwald von der Rheinebene bis hoch zur Badener Höhe auf 1000 Metern. Thomas Haug, was ist eigentlich Ihre liebste Jahreszeit im Wald?
Also ich finde jetzt den Herbst eigentlich sehr schön, ja, weil gerade der Stadtwald, der ja aus ganz, ganz vielen verschiedenen Baumarten besteht, auch so eine tolle Herbstfärbung hat. Und ich finde, dieses Jahr ist es nochmal beeindruckend und
tatsächlich?
Schön. Ja, gefühlt ist es, finde ich, länger und mehr als sonst.
Jetzt im Herbst, sie sind noch goldrot, die Bäume, aber sie werden kahler und kahler. Bald ist der Wald sozusagen unverhüllt. Sieht man in Herbst und Winter dann auch die Schäden ganz besonders gut?
Also man sieht natürlich einmal besser in die Baumkronen, wenn kein Laub mehr drauf ist, das ist klar. Wobei gerade bei den Laubbäumen ist es natürlich einfacher zu sehen, sind da irgendwelche Kronenteile abgestorben im Sommer, wenn Laub drauf ist. Ja, das sehe ich dann im Winter nicht mehr so gut.
Die Unterschiede. Welche Schäden gibt es denn konkret in Ihrem Wald?
Also ich fange mal ganz unten an, in der Rheinebene, wie Sie ja immer so schön gesagt haben, es geht von der Rheinebene hoch bis auf 1000 Meter. Ganz unten haben wir ehemalige Auewaldstandorte, also es sind so Überschwemmungsgebiete vom Rhein. Da wächst eigentlich natürlicherweise sehr viel die Esche und die Esche stirbt uns ab. Das Eschentriebsterben, das ist ein Pilz, der kommt aus Asien, befällt alle Eschen in Europa. Man geht davon aus, dass 98% aller europäischen Eschen an diesem Pilz sterben werden.
Von welchem Zeithorizont sprechen wir da?
Das sind eigentlich ein paar Jahre, schwierig jetzt zu greifen. Also wir sehen es in unserem Wald. Ich könnte mir vorstellen, noch mal so 10 Jahre, da haben sie nur noch ganz wenige Eschen da. Und dann haben wir natürlich in der Rheinebene auch noch auf Sand- oder Kiesstandorten, die sind einfach extrem trocken an sich schon. Und wenn dann so 3 Trockenjahre kommen, ist es richtig schlimm. Da sterben eigentlich alle Bäume ab, die da drauf wachsen. Also wir haben alte Buchen, die kaputt gehen. Wir haben Kiefern, die absterben. Da ist dann nicht mehr so wahnsinnig viel. Ja. Das macht eigentlich am meisten Sorge.
Und wenn es weiter hochgeht im Wald?
Also wenn es weiter hochgeht, dann komme ich so in den Bereich, wo ich ja vielleicht auch mal so Feldstandorte habe, auf denen auch vielleicht mal die Tanne oder die Buche Probleme hat. Und wenn wir noch weiter hochgehen, dann kommen wir in den Bereich, wo wir so einen, ich nenne es mal den Fichtengürtel haben. Also da wachsen Fichten, die dort vor 50, 60, 70 Jahren angepflanzt wurden. Und die sind natürlich schon sehr stark durch den Borkenkäfer betroffen.
Und welche Rolle, Sie haben jetzt die Dürre angesprochen, welche Rolle spielt denn bei diesen Schäden, die wir jetzt von Ihnen gehört haben, der Klimawandel?
Also der Klimawandel ist da schon ein sehr, sehr entscheidender Faktor. Denn wenn der Baum unter Stress steht, wenn er zu wenig Wasser hat und es ist zu warm, dann sind ja auch sonstige Abwehrkräfte geschwächt. Also wenn wir gerade die Fichte nehmen und den Borkenkäfer, was man jetzt ja auch so ganz groß eigentlich immer wieder hört in der Presse, die Fichte kommt eigentlich mehr aus dem Norden, also Nordeuropa, und ist eigentlich an kühles Wetter und feuchtere Bedingungen gewöhnt. Und wenn es dann so trocken ist, dann kann die sich nicht mehr so gut wehren gegen einen Borkenkäfer. Diese Käfer bohren sich in die Rinde ein und der Baum wehrt sich, indem er Harz bildet. Und dafür braucht er auch Feuchtigkeit und Energie und Kraft. Und wenn er das nicht hat, dann hat der Borkenkäfer ein leichtes Spiel.
Um die Situation im Nordschwarzwald grundsätzlich zu verstehen, müssen wir, glaube ich, noch einen kleinen historischen Exkurs machen, um nämlich erstmal einzuordnen, wie diese Fichten da überhaupt in so großer Zahl hinkamen. Ich habe das vorhin schon mal kurz angesprochen, beziehungsweise wir haben es beide schon erwähnt. Ursprünglich war der Schwarzwald ja, wenn ich das richtig verstanden habe, vor allem ein Mischwald, der doch so ein bisschen dominiert war von Tannen und Buchen, richtig?
Ja, genau, so ist es. Das ist eigentlich der typische Schwarzwald.
Was ist dann passiert? Also vor 150 Jahren ging es, glaube ich, los mit Rodungen.
Ja, also einmal muss man sagen, dass natürlich die Bevölkerung immer mehr gewachsen ist, jetzt auch bei uns. Die Industrialisierung kam dann oder ist vorangeschritten und der Energiehunger der Menschen wurde immer größer. Und da hat man natürlich auch den Wald genutzt und hat viel Köhlerei betrieben, also Holzkohle gemacht. Das sind Dinge, die finden Sie auch noch im Wald, auch im Stadtwald. Das sind dann so kleine, so zimmergroße, ebene Flächen irgendwo. Und wenn man ein bisschen mit dem Fuß kratzt, kommt sogar noch Holzkohle unten hervor. Damit ging es los. Die Glasproduktion spielte eine Rolle. Da hat man eben auch viel Asche gebraucht, viel Energie. Und dann nach Holland wurden viele Tannen geflößt. Mhm. Amsterdam steht auf dem Schwarzwald, so kann man es eigentlich sagen. Diese ganzen Pfahlbauten, das sind viele Tannen oder auch Schiffe, die gebaut wurden. Da wurde viel Holz genutzt.
Also die Gegend hat davon profitiert, weil man dieses Holz verkaufen konnte. Aber man hat eben sozusagen seinen Schwarzwald gerodet und die Tannen waren dahin.
Genau, und dann ging es natürlich noch weiter. Und wenn wir jetzt auch von den Fichten sprachen, die gepflanzt wurden, das war viel, ja eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg bei uns, Reparationsleistungen an die Siegermächte hier nach Frankreich, die sogenannten Franzosenhiebe, so hat man es genannt, wo also Holz eingeschlagen wurde und nach Frankreich geliefert wurde, aber natürlich auch Holz eingeschlagen wurde, um hier wieder Städte aufzubauen. Und dann stand man vor großen Kahlflächen und vor der Frage, was pflanze ich dort? Und da ist die Fichte eigentlich schon die geeignete Baumart gewesen aus damaliger Sicht, die eben mit solchen Extremklimaten auf so einer Freifläche zurechtkam.
Und was ist jetzt Ihre Strategie, um den Wald im Klimawandel irgendwie widerstandsfähiger zu kriegen? Wie viel eingreifen, wie viel geschehen lassen?
Also einmal muss man sagen, sind das natürlich wahnsinnig lange Zeiträume. Wir reden hier über Jahrzehnte, weil so schnell wachsen die Bäume nicht. Und wir arbeiten da eigentlich auch schon lange dran, dass wir sagen, wir wollen einen schönen Mischwald haben. Viele verschiedene Baumarten, auch wieder diese ursprünglich natürlichen Baumarten wie die Tanne und die Buche mehr zu bringen. Und eine Mischung von Baumarten, von verschiedenen Altern auf der Fläche, sodass auch von unten die Naturverjüngung kommt, also die Bäume samen sich selber aus.
Wie viel wird gepflanzt? Wie gehen Sie da vor, ganz konkret mit Ihrem Team? Und wann wird gepflanzt?
Also wir versuchen eigentlich gar nicht mehr zu pflanzen. Mhm. Ja, wir setzen auf diese sogenannte Naturverjüngung, also der Same, zum Beispiel jetzt an der Tanne, fällt runter. Und dann fallen ja Millionen Samen runter. So viele Bäume könnten wir ja gar nicht pflanzen.
Also da gehen Sie davon aus, dass das, was an Tannen da ist, noch ausreichend aussamt und ja, dann auch existieren kann, weiter keimt und weiter wächst.
Ja, also das ist in einem Großteil des Stadtwaldes schon so. Es gibt sicherlich Ecken, wo die alten Tannen zu weit weg sind. Und da müssen wir dann auch noch Tannen pflanzen. Das machen wir noch. Aber es ist gar nicht so wahnsinnig viel. Und der Vorteil ist, wenn Sie dann einen jungen Wald, also eine zweite Waldgeneration, zum Beispiel unter den Fichten wachsen schon ganz viele Tannen. Wenn dann diese Fichten sterben oder bei einem Sturm umgeworfen werden, der Borkenkäfer kommt, dann haben Sie schon einen zweiten Wald unten drunter, die neue Waldgeneration, und müssen nicht auf einer Freifläche pflanzen.
Setzen Sie eigentlich auch auf nicht heimische Arten aus wärmeren Klimazonen?
Also man hat schon seit ja, vielleicht 60 Jahren im Stadtwald auch die Douglasie angepflanzt. Also die wurden wirklich gepflanzt, ein nordamerikanischer Baum, der mit Trockenheit besser zurechtkommt. Die ist etabliert bei uns, wir haben die und die wird ja auch weiter wachsen. Ansonsten setzen wir viel auf die genetische Variabilität unserer hier schon lebenden Baumarten.
Ein Teil des Baden-Badener Stadtwaldes gehört ja zum Nationalpark Nordschwarzwald. Wir haben es vorhin schon mal angesprochen. Dort haben Sie eine Art Laborsituation, wo Sie beobachten können, wie entwickelt sich der Wald im Klimawandel, wenn er eben ganz unberührt bleibt. Was beobachten Sie dort?
Also der Nationalpark ist jetzt ja noch sehr jung.
Ein Baby.
Also man sieht noch nicht wahnsinnig viel. Wenn man es genau weiß, sieht man natürlich was, wie sich's entwickelt. Ja, also da fallen dann ein paar Bäume um, die bleiben dann einfach liegen. Und unter diesen liegenden Bäumen entwickelt sich natürlich auch der neue Wald. Und das ist eigentlich sehr interessant, was da an vielen verschiedenen Baumarten hochkommt, wo man eigentlich denkt, ja, wo steht denn hier eigentlich die nächste Birke? Und plötzlich wachsen da Birken.
Ziehen Sie daraus eigentlich Schlüsse für Ihr Handeln im übrigen Waldgebiet?
Ja, das tun wir. Ich meine, wir wissen jetzt natürlich schon länger, dass sich Bäume von selber aussamen. Da haben wir nicht den Nationalpark gebraucht, das wusste man schon vorher. Und wir lassen der Natur eigentlich da sehr, sehr viel Spielraum. Schauen, dass selber die Bäume kommen und wir greifen nur ganz, ganz, ganz wenig ein.
In der Zeit der Corona-Beschränkungen haben viele von uns den Wald entdeckt oder wiederentdeckt als Zufluchtsort zum Sport, zum Kopfleerkriegen nach Stunden im Homeoffice. Der Wald mit seiner guten Luft, seinem Grün oder auch Goldrot wie zurzeit, er ist ein Freiraum zum Auftanken. Aber wir haben darüber gesprochen, er ist auch ein bedrohter Lebensraum. Thomas Haug leitet das Forstamt Baden-Baden. Sie kümmern sich um ein Waldgebiet von 7.500 Hektar. Wir haben darüber gesprochen, wie Sie durch die Mittel, die ein Förster hat, mit Ihrem Team versuchen, den Wald zu stärken im Klimawandel. Aber das große Ganze, das haben Sie eben nicht in der Hand. Wer müsste sich mehr für den Wald einsetzen in Deutschland, Ihrer Meinung nach?
Ja, wir alle. Also jeder von uns müsste da sagen, er übernimmt da auch mehr Verantwortung in seinem Handeln. Den Klimawandel kriegen wir nur alle gemeinsam, ja, ich hoffe mal, in den Griff oder zumindest etwas gebremst, ja, weil das ist eigentlich das Entscheidende.
Welche Maßnahmen müssen Ihrer Meinung nach national oder international eingeleitet werden, damit es auch dem Wald schneller, besser geht?
Na gut, ich meine, diese Erwärmung muss gestoppt werden. Da gibt es ja eigentlich viele Vereinbarungen schon, dass man sagt, ja, Pariser Klimaschutzabkommen, wir versuchen, die Erwärmung zu stoppen, ja, bei so und so viel Grad. Das sollten wir wirklich erreichen, das müssen wir erreichen.
Auch aus Sicht des Försters?
Auf jeden Fall, ja.
Machen Sie sich eigentlich richtig Sorgen um den Wald?
Ich habe so viel zu tun, da vergisst man sich zu viele Sorgen zu machen. Natürlich mache ich mir Sorgen, aber es bringt ja nichts, jetzt da sich lähmen zu lassen von den Sorgen, die man sich um den Wald macht. Wir versuchen das Beste draus zu machen, aber wir reagieren natürlich nur.
Sie haben gesagt, wir müssen uns alle um den Wald irgendwie kümmern. Was können wir dem Wald denn Gutes tun? Sie haben ja auch Naturpädagogen, an die sich alle möglichen Menschen wenden. Jetzt an Sie, den Förster, was können wir Konkretes tun?
Dass sich natürlich einmal mit dem Wald beschäftigen. Ja. Und denn nur wenn man etwas ein bisschen versteht, hat man auch das Interesse vielleicht dran, es zu schützen. Deswegen finde ich es eigentlich auch ganz schön, ich habe es ja vorhin gesagt, freue mich, wenn so viele Menschen in den Wald kommen und den Wald ja am besten lieben lernen, denn nur das, was ich liebe, werde ich dann auch schützen. Ja. Also einfach dieses Bewusstsein zu haben, der Wald ist etwas wichtig ist und ist auch für den Klimawandel wichtig. Ein immenser CO2-Speicher, den wir hier im Wald haben, das darf man nicht unterschätzen, aber eben auch einer wirklich der Leidtragenden des Klimawandels.
Was begegnet Ihnen denn am häufigsten im Wald, wo Sie denken, wenn die Leute das doch endlich sein lassen könnten? Ist es der Müll?
Es ist schon der Müll. Also der Müll ist wirklich ein Problem, ja. Wenn ich mir auch überlege, die Menschen wandern dorthin, tragen ja eigentlich die Verpackungen oder die Taschentücher mit sich in den Wald, ja, dann kann ich sie eigentlich auch wieder zurücktragen. Vielleicht ist die Verpackung auch leer und ja deutlich leichter als vorher, ja. Oder ich nehme vielleicht eine kleine Mülltüte mit und werfe dann da mein Taschentuch, das ich benutzt habe, in die Mülltüte und nehme es wieder mit. Also das fände ich wahnsinnig wichtig.
Sonst noch was, was wir ändern können, wir alle selbst, die wir den Wald doch lieben und gern besuchen?
Naja, natürlich gucken, wie schaffe ich es, weniger Energie zu verbrauchen, ja? Wie schaffe ich es, weniger CO2-Ausstoß zu verursachen, das jeder für sich. Und das ist natürlich wahnsinnig komplex, das ist mir auch klar, da muss man sich auch an die eigene Nase fassen, muss jetzt diese Urlaubsreise dorthin sein, muss ich mit dem Flugzeug dorthin fliegen oder kaufe ich dieses Produkt oder jenes Produkt, wie ist denn da die CO2-Bilanz? Also sehr, sehr schwierig für jeden Einzelnen.
Haben Sie eigentlich in Ihrem Wald ein Lieblingsfleckchen?
Es gibt überall ganz, ganz tolle Ecken. Ich mag Bereiche, wo ich sage, ja, da stehen alte Bäume, das sieht sehr natürlich aus, vielleicht noch ein paar Felsen dabei, das gefällt mir persönlich sehr gut. Und da haben wir wahnsinnig viele Ecken davon hier im Stadtwald.
Haben Sie einen Ort, an den Sie immer wieder zurückgehen, regelmäßig?
Also ich habe einen Ort, der einfach wunderschön ist, das kann ich jetzt sicherlich auch verraten. Das ist der Luisfelsen, da steht eine kleine Hütte auf so einem Felskopf obendrauf, liegt an unserem Panoramaweg. Wir haben einen tollen Rundwanderweg um die Stadt, 40 Kilometer lang, kann man in mehreren Etappen laufen, braucht man nicht auf einmal laufen. Es gibt Leute, die können es und das ist sehr schön, da kann man toll über Baden-Baden in die Rheinebene blicken.
SWR 2 Tandem mit Thomas Haug, Leiter des Forstamts Baden-Baden. Ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren und uns Ihren Wald ein bisschen näher gebracht haben.
Ja, vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte.
Die Redaktion der Sendung hatte Elinor Krogmann und in der Technik saß Jean Hund. Ich bin Martina Kögel. Vielen Dank fürs Zuhören.